Reden wir über den weiter, was in der Flasche ist und nicht über den Traum, was noch draußen hängt.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Nachmittag. Wir sind in Rust, unweit entfernt von unseren Heimatorten. Conny, wen haben wir vors Mikro gebracht?
Hallo, grüß euch. Wir sind beim traditionsreichen Familienweingut, und zwar die Familie Graf, das Rust. In fünfter Generation führt der Christoph Graf jetzt das Weingut. Hier steht Natur an erster Stelle. Ich kann sagen, man schmeckt es, weil ich habe das schon kosten dürfen. Freut euch auf einen puristischen Ansatz, Bodenverbundenheit und echten Charakter im Glas. Christoph, es freut uns sehr, dass wir dich heute vom Mikro haben.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Jeder Jahrgang hat seine Eigenheiten und ich habe ja schon als Nichtwissender immer gesagt, ich habe immer das Gefühl, für jeden Winzer ist jeder Wein so wie ein Kind, ein Nachwuchs oder ein Projekt, was auch aus den Rudern laufen kann. Ja. Wie schafft man das immer wieder, dass man das zähmen kann, das Tier in der Flasche?
Will man es zähmen? Ich will es gar nicht zähmen. Wir haben den Ansatz, das schreiben wir eigentlich ganz groß auf die Fahnen, jeden Jahrgang seine Eigenheiten, jeder Sorte ihre Besonderheiten. Was eigentlich für mich heißt, jeder Jahrgang, die Witterung in jedem Jahr ist verschieden. Und da kann man dann ruhig einmal schmecken, wenn es eher ein regenreiches Jahr war, wenn es ein Hassjahr war, was so die letzten paar Jahre davor, mehr oder weniger fast immer war, heiß und trocken, nicht, wie es halt bei uns so ist. Und das will man ruhig auch in der Flasche dann schmecken, im Glasl. Das kann dann ruhig einmal ein bisschen mehr Säure sein, das kann dann gerne mal, vor allem wenn es um die Rotweine geht, gerne mal mehr Alkohol sein. Fürchten wir uns nicht unbedingt davor. Jeder Sorte ihre Besonderheiten, das ist für mich auch ganz wichtig, weil halt jede Sorte hat ihre Charakteristika. Nicht? Also ein Sauvignon ist ein aromatischer Traum, der viel Duft hat. Ein Furmint, ein Welschriesling sind halt neutrale Trauben, die bringen von Haus aus nicht so viel Duft mit. Dann dürfen sie halt einmal neutraler schmecken. Ist auch so. Es soll schmecken, wie die Sorten, was die Sorten hergibt. Ohne viel mehr dumm zum Künsteln, ja. Füllen wir dann das in die Flaschen.
In den Medien liest man 2025 wieder ein guter Jahrgang.
Hör auf. Ja? Ich habe es gestern gelesen. Gestern haben wir schon vor einem Jahrtausendjahrgang gesprochen.
Ah, wirklich? Ja, super. Jedes Jahr noch besser.
Ne, jedes Jahr noch besser. Fürchterlich. Und dann wollen sie... Also reden wir über den weiter, was in der Flasche ist und nicht über den Traum, was noch draußen hängt. Ja. Nächste Woche ein Hagelwetter und alles schaut wieder anders aus. Ja. Also,
habt ihr schon was erinnern?
Ist schon die Nein, Zeit, wir machen extrem. Wir fangen Anfang September mit der Ernte an. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber grundsätzlich ist schon richtig. Ich meine, die Witterung hat es heuer gut mit uns gemeint. Es hat ausreichende Niederschläge gegeben, wo es auf die letzten paar Jahre nicht schlecht war, weil es ja eh alle weit trocken war. Die Trauben sind gesund soweit. Ja. Es gibt nichts zum Jammern, nichts zum Motschkern. Ja.
Rust hat ja eine extrem lange Geschichte.
Das ist richtig.
Freistadt Rust.
Ja.
Seit 1681 königliche ungarische Freistadt wurde es quasi erhoben. Aber auch ihr habt quasi eine sehr lange Geschichte und wir haben ein bisschen recherchiert. 1749.
Genau.
Geht es da schon los?
Ja. Wobei das immer so halt, 1749 ist halt eine Zahl, die hört sich gut an. Und irgendwas ist da passiert und wahrscheinlich auch schon die Jahre davor. Aber grundsätzlich denke ich mir halt, den Weinbaubetrieb, wie dann ich jetzt vier, das ist schon von meinen Großeltern und in erster Linie von meinen Eltern. Also das ist ein Kind aus den 80er Jahren, wie eigentlich, denke ich mir, die meisten Weinbaubetriebe in Österreich da. Davor, das sind nette Zahlen, aber wirtschaftlich war das, man hat halt fürs eigene Taschel was gemacht, aber wirtschaftlich oder einen großen Betrieb aufgebaut hat er damals keiner. Also das ist ein Kind aus den 80er Jahren und ich bin stolz, was meine Eltern daraus gemacht haben in der relativ kurzen Zeit, weil sie haben ja auch von den Großeltern nicht viel übernommen. Damals, wie meine Großeltern die Weingärten gehabt haben, da hat es keine großen Betriebe gegeben. Das waren ja alles bei uns Betriebe mit wenigen Hektar Rebflächen. Also da haben sie nichts übernehmen können. Der Papa hat sehr viel Rebflächen zugekauft in seiner Zeit. Ja, und ich bin einfach froh, dass ich das auch so weiterführen darf.
Seit wann machst du das?
Offiziell habe ich den Betrieb übernommen im Jahr 2000, von 2015 auf 2016 habe ich im Betrieb, also der Papa im Betrieb über Game on Me, im Betrieb arbeiten, tue ich circa seit so richtig seit 2010 herum. Ja.
Also 10-jähriges und 15-jähriges Jubiläum, kann man sagen.
Ungefähr, ja. Genau, ja. Genau, ja. Kommt
her, siehst du. Und wir haben uns ja kennengelernt.
Auf der Weinakademie.
Auf der Weinakademie.
Ja.
Mit Maske bewaffnet,
oder? Ja, das ja. War eine genau. Andere Zeit.
Genau. Ja, die Zeiten ja. Kommen. Das kommt schon, immer wieder vor. In jedem schon, Podcast kommt das vor.
Ja. Schon ein paar Jährchen her, aber.
Und schön, dass du dabei blind bist.
Ja,
dabei.
Genau. Ja. Da ist es eigentlich bei mir in die Kinderschuhe, sage ich jetzt mal, gestanden und ja, hat sie gut entwickelt und ja, mittlerweile mein Podcast und es wird so
geht dahin.
Weitergehen. Ja,
ja super. Ja. Freut mich für euch.
Danke.
Ihr vertraut auf Handarbeit, wenig Maschinenarbeit, keine künstliche Bewässerung.
Ja.
Wie kann man sich den Arbeitsalltag für in Rust als Winzer und als Weinbauer halt praktisch vorstellen?
Zu der künstlichen Bewässerung zurück möchte ich sagen, eigentlich so bei uns in der Gegend tut er das eh
keiner.
Wir kennen sie ja gar nicht. Wir hätten ja gar nicht die Brunnen dafür. Ja. Und die, also,
das ist eher ein Seewinkel fürs Gemüse, aber da nicht.
Eher, so. Ja, genauso für die Weigerten. Und ja, also bei uns macht er das eh keiner. Das heißt, es ist nicht schwer darauf zum Verzichten. Ansonsten ist schon so, dass mir bei uns schaut viel Leute, die uns besuchen und so weiter. Es schaut viel noch laissez-faire aus bei uns. Aber es ist dann doch so, wenn die Leute unsere Weingärten sehen, dass die penibelst und akkurat gepflegt sind. Wir sind wirklich viel draußen Handarbeit und starten eigentlich mit allen Arbeiten recht früh, sodass wir nicht ins Schleudern kommen. Das ist ein Grundsatz von mir und meinem Vater. Alles rechtzeitig erledigen, hinten aus vielleicht ein bisschen Zeit haben, um was besser zu machen.
Fällt mir jetzt gerade mal um, was du heute kannst besorgen.
Ja.
Das verschiebe nicht auf morgen.
Das ist ja schon.
Ja.
Das ist wichtig.
Ja. Rust hat ja unterschiedliche Bodenvielfalt, sage ich jetzt einmal, der Bodenstrukturen.
Ja.
Von Löskalk, Schieferschotter etc.
Ja.
Kann man das, oder kannst du das sagen, was steht wo gut? Oder weil es ja auch unterschiedliche Höhen sind, wenn ich sage, wenn ich jetzt unten beim See bin oder wenn ich jetzt in Richtung Wald aufgehe, ja, wo stehe ich welchen?
Rust kann man recht gut einteilen in Norden, Osten, Süden, Westen, eigentlich wie alles.
Mhm.
Norden von Rust eher der kalkreiche Boden, eher der wärmere Grund, eher Rotwein. Süden von Rust, der steinigere Grund, eher ein bisschen kälter, eher ein bisschen besser im Wasser speichern, eher Weißwein. Wo es aber jetzt nicht unbedingt heißt, dass es nicht dort daran Weißwein gibt und dort daran Rotwein. Aber es ist ein Trend erkennbar. Der Westen von Rust, eher sandig, auch eigentlich kalkfrei, auch eher Weißwein. So kann man es ganz grob unterteilen und dann auf der anderen Seite haben wir einen See. Tut das schief. Und dann kannst du es eigentlich noch ganz schön sagen, im Futter vom See weg, den Hügelzug hinauf, hast am See weit unten natürlich die schwere Erd, die fette Erd, alles, was vielleicht früher selber mal unter Wasser gestanden ist.
Schwemmland oder so.
Ja, du hast einen richtig fetten Boden. Das ist eigentlich, sagen wir jetzt einmal, der kalte Grund. Und dann, je weiter alles rauf geht, desto trockener wird der Boden, und in dem Fall, wenn man Richtung Nordwesten geht, Norden, desto kalkreicher wird die Erde. Ja, also das Rust ist eigentlich, hat von allem etwas. Und ich sage immer so, wenn es in Rust auch schlechte Loch gab es woanders keine Guren. Weil es bei uns eigentlich alles gibt.
Ja.
Ja.
Und deswegen aber wahrscheinlich auch mehr Weißwein da, oder?
Ich habe die Statistik jetzt nicht so im Kopf, es wird sich ziemlich die Waage halten, glaube ich.
Nein, ich meine jetzt, als zum Beispiel Mittelburgenland, wo jetzt der
wenig Weißwein ist. Ja, bei uns ist es sicher. Wahrscheinlich schon, ich würde jetzt mal sagen, um die 50-50 wird schon sein.
Ja.
Ich glaube, das zieht sich ja fast durch alle Betriebe durch. Also auch bei uns im Betrieb mehr oder weniger
so bewirtschaft. 50.
Genau, 50-50 auf die 10 Hektar Weichheiten, was ich ungefähr habe.
Mhm.
Ja.
Jetzt von den Himmelsrichtungen zu den Lagen. Was sind die Lagen, was ihr bewirtschaftet? Was haben wir da alles dabei?
Das schöne Glück ist, wenn man eben so lange einen Weinbaubetrieb hat oder wenn die Weingärten so lange in der Familie sind, gewisse, viele sind trotzdem neu dazugekommen, aber haben wir eigentlich in alle Lagen mehr oder weniger in Rust auch unsere Weingärten verstreut. Also die Weingärten befinden sich so, sag jetzt mal, 2 Kilometer rund um Rust. Kleiner Teil habe ich auch in Mörbisch, aber das ist eigentlich jetzt wirklich nicht der Rede wert. Aber in Rust, ja, sind wir überall daheim. Da haben wir viel Norden verrußt und auch die ältesten, traditionsreichsten Lagen, wie man es jetzt hernimmt, das Vogelsang, der Gärtberg, die ganze Bandkräften und so, die Ehen, da draußen gleich bei der Ortseinfahrt.
Ja. Also klingende Namen.
Moritol, ja. Aber ja. Ja.
Lustig, was hast du jetzt gerade?
Moritol?
Moritol, ist Marienthal.
Genau.
Ja. Cool. Ja. Das, wir sind nicht so weit entfernt, aber da tun wir sogar ich schon schwer.
Ja,
ja, nein, mit so gewissen.
Also,
ja,
ja. Ein Hotter habe ich kennt.
Ja, nein, ich habe keinen, also ich habe das schon mal gehört, Hotter, aber ich weiß nicht, was der Hotter jetzt aussagt.
Nein, also ich bin ja halber der Donnerskirchner und da gibt es ein Hotter.
Genau.
Und das ist da um Richtung Schützen, runter zur Richtung Bundesstraße.
Wie ist der Hotter halt? Rund um den Dom.
Ja.
Ist der Hotter. Und irgendwo fängt der Ogau oder der Mörbischer Hotter an.
Genau. Irgendwo vom Menschen
sein. Genau. Ja. Und in Rust ist glaube ich generell so, dass das A immer zum O wird.
Ja.
Okay. Marienthal,
Okay. Ja, das hast du dazu gelernt.
Naja, wir lernen ja alle was. Unsere Zuhörer sollen unsere Gäste kennenlernen und wir sollen auch was lernen.
Unbedingt.
Genau so.
Du hast Rotwein dringend gelernt. Also ja.
Das ist ja schon kennen, aber.
Nein, aber genießen oder lieben gelernt.
Und wann die Trauben in den Keller kommen, wie schaut es da mit der Arbeit aus? Legt sich da auch auf besondere Merkmale von der Verarbeitung her? Was sind da eure? Was ist da euer Credo?
Naja, in den meisten Fällen, das kommt immer aufs Jahr drauf an, in den meisten schonend ist eigentlich klar, je nach Witterung, so ist manchmal es halt recht schnell angehen. Weil das haben wir die Jahre davor gehabt, immer mit die Ernte im voriges Jahr am 20. August angefangen. Die Jahre davor war eigentlich auch immer in der letzten Augustwoche zum Lesen angefangen. Da hast du Temperaturen 30 Grad um 10 Uhr am Vormittag, 11 Uhr am Vormittag. Da haben wir dann natürlich geschaut, dass wir die Traubenernte, und die gibt es auch ganz offen zu, ich habe da kein Problem damit, teilweise auch mit der Maschine vollziehen, weil wir damit einfach fahren können um 1 in der Früh. Mhm. Und um 2, 3, 4 in der Früh habe ich die ganzen Trauben herein. Es hat 15, 16 Grad und ich brauche mich dann nicht so stressen mit dem Verarbeiten, sondern ich habe dann den ganzen Tag mal Zeit zum Verarbeiten. Ja. Also das ist bei uns mittlerweile Standard.
Wie viel Leute seid ihr im Betrieb? Also im Betrieb? So 10 Hektar habt ihr?
Es sind die Mama, also die Mama, Papa und ich hauptsächlich.
Ja.
Ja, wobei die Mama kümmert sich um den Shop. Mhm. Der Papa und ich sind für den Weingarten zuständig und für den Köhler mehr oder weniger ich. Und im Weingarten haben wir dann je nach Arbeitsspitzen 2 bis 3 Leute. Das fängt halt an im Winter beim Rebschnitt, wenn es ums Außerzahn von den Reben geht. Dann mit der Frühjahrsarbeit sind wir eigentlich mehr oder weniger zu 5 im Weingarten draußen. Wir sind relativ viele Leute im Weingarten draußen, aber das sieht in unserem Weingarten auch.
Okay,
dass sich so viele Leute für eine relativ kleine Fläche gut darum kümmern. Also da sind wir penibel.
Und dadurch, dass ihr eigentlich mitten im Zentrum seid, ist wahrscheinlich euer Geschäft, ist das immer offen oder wie ist das?
Wir haben, also meine Eltern haben sich schon sehr früh auf den Abhofverkauf spezialisiert. Wir haben ja relativ kleine Flächen nicht? Und Früher war es halt so, du hast halt mehr oder weniger kleine Flächen, großes Sortenspektrum, ist ja auch was da bei uns in der Gegend so ist. Nicht? Jeder hat von jeder Sorte ein bisschen was. Und somit war es halt dann auch so, du hast von jeder Sorte ein bisschen was, aber nirgendwo eine große Menge. Mhm. Und für meine Eltern war es aber immer klar, die wollten sich halt auf den Endverbraucher spezialisieren. Das war halt für sie von einer Mentalität her auch, das direkte Geschäft, ich kann da in die Augen schauen, habe sofort ein Feedback auch von den Kunden, wenn es einer schmeckt, wenn einer was nicht passt. Ja, und deswegen ist bei uns der Abhofverkauf immer schon einen sehr großen Stellenwert. Und das haben wir schon meine Großeltern auch gemacht. Mhm. Ja.
Ist das auch der hauptsächliche Weg, wie sie ihre Weine verkaufen?
Wir verkaufen 80% circa unserer Weine gegen einen Endkunden. Mhm. Nicht alles vom Abhofverkauf, also natürlich auch Online-Versand und so weiter. Wir haben Gott sei Dank durch diesen jahrelangen Kontakt direkt zu den Endkunden ein sehr großes Stammpublikum, die regelmäßig bei uns Wein kaufen. Und der Rest geht 20% an die Gastro. Mhm. Ja, ganz ein kleiner Anteil an einen Fachhandel. Ja, aber das ist unser Weg und das ist eigentlich mittlerweile schon seit 30 Jahre, sagen wir mal.
Das habe ich schon in einem anderen Podcast erwähnt. Rust ist ja eine Zwischengemeinde zwischen zwei Festspielgemeinden, aber es ist wieder, trotzdem ist da am meisten los, weil es ja am malerischsten ist, kann man sagen. Nicht? Weil das eine, man ist ja dort jeweils immer auf dem Gebiet, wo halt gerade die Veranstaltung ist, aber die meisten verschlagen es nach Rust.
Es tut sich alle,
weil sie da immer was tut.
Das ist schön, ja. Du hast eigentlich, merkst es im März herum, wenn du so schöne Wochenenden hast, sind schon die Leute da zum Spazieren gehen. Und dann kannst du fast sagen, bis Weihnachten mit dem Christkindlmarkt tut sich immer was. Und dann hast du wirklich nur in jener Februar, wo mehr oder weniger nichts los ist.
Ja. Und da kommen dann vielleicht ein paar zur Weinakademie, die auch international sind schon.
Die, die sind auch immer wieder dabei, genau. Ja. Oder es ist ein Eis am See. Und dann haben wir auch wieder die Leute da, genau.
Also letzten Winter, seltener. Glaube ich, war gut, oder?
Nein.
Nicht?
Nein.
Das Jahr davor, warte mal, habe ich die Schüler, war das da, wo Eis
war? Das
irgendwann einmal war ja, irgendwann war ja
Eis. Ja, das richtig schöne Eis, das letzte war, glaube ich, im 16 oder so.
Okay.
Wo du wirklich 3 Wochen durchgehend aufs Wasser, also aufs Eis gehen hast können. Dann immer wieder tageweise, aber so richtig schönes Eis war.
Sinnbildlich kondensierend blicke ich auf die Flasche, die der Christoph mitgebracht hat und darf ja immer darauf hinverweisen, dass man gerne das kostenlos mitgebracht
hat. Ich bin so wie so ein Feier, er hat Rosé gesehen.
Ja, da ist natürlich die Begeisterung sehr groß. Also da dürfen wir dich bitten, dass wir das kosten dürfen, was du uns mitgebracht hast.
Na unbedingt. Ich habe echt den Rosenrot mitgebracht.
Ich habe gerade gesehen, auf die Glasl steht die Route, die...
Die Ruster Weinbauern.
Ruster Weinbauern.
Ja, Weinbauverein.
Riedelgläser mit einer eigenen Prägung drauf. Wir haben einen Sprudel im Glas.
Genau, mit Kugel.
Ja.
Die Rebsorte ist Rosenmuskateller. Rosenmuskateller ist eben eine eigene Rebsorte, die vornehmlich in Südtirol angebaut wird. Und der Papa hat die damals... circa, wann wird das gewesen, 2006, 2007 herum, hat er halt einmal einen Weingarten ausgepflanzt damit. Und wir waren von Anfang an immer happy damit, mit der Sorte. Für uns war aber auch immer klar, das ist ein Wein, aus dem wir einen Frizzante machen, Schaumwein. Der ist für uns sehr wichtig. Mittlerweile habe ich dann einen zweiten Weingarten ausgepflanzt, einen dritten, heuer einen vierten. Es sind keine großen Flächen, also ich habe immer noch keine große Fläche davon, aber es ist Nachfrage da und ich glaube, wenn man einmal das Glas schwenkt und dran riecht, dann weiß man auch warum.
Ja.
Ich habe jetzt noch nicht eine gerochen von mir, ich sitze vor der Weiden noch Grapefruit, lustigerweise. Ich weiß nicht, ob das dann, wann, aber beim Einschenken. Ich erkläre jetzt nur kurz die Flasche. Ist das eigentlich grün? Es ist eine grüne Flasche oder schon grün, oder? Oder ist das grün-braun? Ich weiß gar nicht, wie man zu der Farbe sagt.
Wieder Fasch.
Flaschengrün.
Es gibt einen Fachausdruck dafür.
Okay.
Muss man mal in die Kataloge
das
nachschauen. Noch schauen,
das weiß ich nicht. Ein Etikett in einem Lachsrosa, Rosenrot draufgeschrieben, in so quasi Handschriftlettern. Dann sind goldene Rosen abgebildet drauf, lauter kleine, also kleine und größere, so ein bisschen wie so Schneeflockerl über das Etikett drüber. Frizzante, Rosenmuskateller, Bubbled by Kraft. Das war jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Auf der Rückseite: Teile deine Sparkling Moments at Kraft aus Rust.
Unbedingt.
Super. Social Media, hallo. Mhm. Und österreichischer Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure, trocken, abgefüllt für Kraft aus Rust. Nachhaltig zertifiziert, Kalorien stehen drauf, 12,5%. Und ich leite jetzt gleich weiter. Bubbled by Kraft.
Ja.
Hast?
Hört sich gut an.
Okay.
Ja. Hört sich einfach gut an.
Cool. Dann
kosten wir nochmal.
Unbedingt. Und die Rosenblätter halt deswegen, weil es ist schon so. Cheers.
Prost.
Cheers. Prost. Es ist schon so, dass man so so ein Rosenaroma wahrnimmt, so Rosenblätter, so getrocknete Rosenblätteraromen. Und die Rosenmuskateller ist einfach ein sehr aromatischer Traum. Es ist halt eine von den zig Muskateller-Mutationen, was es gibt und hat eben eine rote Bärenhaut. Daher die rosane Farbe.
Aber zum ersten Mal gehört eigentlich, dass es gibt. Also Südtirol, wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass der Südtiroler Sorte nimmt? Seid ihr besonders Italien-Fan oder
wie auch, kommt das? Aber das war nicht der Grund. Nein, der Papa hat sich einfach umgeschaut, was gibt es für aromatische Rebsorten, die es eigentlich jetzt aber bei uns noch nicht so gibt. Das war immer schon von meinen Eltern ein Ding. Und dann ist er halt irgendwie auf diesen Rosenmuskateller draufgekommen, der hat ihm geschmeckt, ausprobiert. In Südtirol machen es so viele, hauptsächlich Süßweine draus.
Ich finde es sehr erfrischend.
Aber auch nicht zu süß.
Also nein, und das taugt mir nämlich, weil ich mag nämlich so Zuckerwasser, bin ich nicht so der Fan. Und der ist total trocken. Und dadurch, dass es kann nämlich auch wieder, wenn er dann trocken ist und dann gibt es Aroma nicht viel her, dann kann das auch wieder fad werden. Ja. Aber dadurch, dass da so viel Aroma drinnen ist, hast du eigentlich die Nase ein bisschen so ausgetäuscht, wie bei diesen, wie heißt denn dieses Wasser, wo du... Ach Gott,
also, ja,
da gibt es ja so eine Flasche,
wake,
wo du...
Wake up, immer sowas.
Da gibt es so eine Blattleine und wenn du trinkst, dann riechst du quasi, hast du nochmal jetzt Grapefruit-Aroma oder Eistee, aber trinkst eigentlich nur Wasser, weil du ja ausgetrickst wirst dadurch. Und ich finde das da genauso, weil du riechst da eine und du, es ist schon ein bisschen, ich finde so eine leichte Stachelbeere, dann so Kräuternoten, so ein bisschen Brennnessel oder so,
was alles, drinnen, was zu einem guten Muscatella dazu gehört.
Und viel Grapefruit und fruchtig. Und dann hast du aber den trockenen Wein hinten, sodass das nicht noch so pappig auf der Zunge wird, dass das dann so pickt.
Man kann sagen, man hat von einem Glas nicht genug.
Ja.
Mhm. Weil bei den ganz Süßen ist ja das Thema, dass das halt als Aperitif ganz nett ist, aber dann ist es vorbei. Da kann man sich vorstellen, dass die Mittagspause länger dauert.
Zu Flaschen weiß gehen.
Genau. Farbe ist auch sehr schön.
Genau. Die Farbe ist auch immer ganz wichtig. Das ist mir auch ganz wichtig, ob es jetzt der Rosé ist oder ob es der Wein ist, der Frizzante, es soll immer so, ich würde so gerne so ein schönes, leuchtendes Rosa drin haben oder Lachsrosa. Mhm. Einfach eine schöne Farbe, dass man schon Lust kriegt,
es ist nicht,
zumindest
nicht,
zum Probieren.
Nicht zu blass und nicht zu viel, also ist euch gelungen, gratuliere.
Ja, ist mir sehr wichtig. Mhm. Und ist,
wie gesagt, wie lange macht ihr denn schon?
Naja, seit 2009, glaube ich, war der erste Jahrgang von dem Wein. Dann haben wir einmal ausgesetzt, das war 2011, das war das einzige Mal, wo wir einen Süßwein aus der Sorte gemacht haben.
Ist das Etikett neu?
Das Etikett ist nicht unbedingt neu, es hat nur eine neue Farbe.
Okay.
Aber das ist auch schon seit ein
paar Jahren. Ich glaube, dass wir das dann schon damals gekostet haben, wie wir da bei dir den Ausflug gemacht haben, aber ich kann mich aufs Etikett nicht erinnern, deswegen habe ich jetzt...
Nein, hat es, glaube ich, damals auch schon gehabt, ja.
Da ist aber, wahrscheinlich hat sich der Hechtenstutzer so eingebrannt, der Fischetikett, dass das andere, andere verloren hat. Das hat sich drüber gelegt über die Gedanken. Ja.
Ich habe den roten gemischten Satz auch gelesen. Ihr stößt euch hin und wieder auch Prämierungen und habt da immer wieder Erfolg mit einigen Punkten in Fachmagazinen. Ist das für euch wichtig oder passiert das einfach?
Nein, das ist in Wahrheit überhaupt nicht wichtig. Und es ist eigentlich so, dass ich jedes Jahr zum letzten Mal was einreiche.
Okay.
Weiß einfach.
Ah, da sagst du mir, das brauche ich nicht mehr mit, oder was?
Es ist für euch wichtig. Ich finde, es hat irgendwie die Relevanz verloren, das Ganze.
Es ist eine Entwicklung, die sich auf jeden Fall einstellt, dass das nicht mehr. Aber das hat aber, glaube ich, grundsätzlich was mit den Printmedien zu tun, dass halt diese lesen üblichen Dinge. Dass das ist. Also ich glaube. Und deshalb gibt es ja den Podcast, dass dass der Winzer dahinter wichtig ist und dass da, glaube ich, das Spannende ist, dass man eben bei Verkostungen, Dr. offenen Kellertür und solche Sachen, Martini loben, dass man sich da durchkostet und einfach die Weine zum Menschen kennenlernt. Das hat sich sicher verändert, aber trotzdem ist, glaube ich, die Punkte sind für manche Menschen noch immer wichtig oder Anhaltspunkt. So wie du immer sagst, liebe Karne, es gibt Etikettentrinker.
Ja,
das ist
also auch so. Unbedingt, bin ich mir sicher, dass da speziell da, wo ich sage immer, wenn man so außerhalb von dieser Weinblase denkt, dass man sagt, naja, ich komme jetzt mit Wein nicht aus, ich weiß nicht einmal, ich weiß, es gibt Weiß oder Rot, aber sie kennen die Rebsorten nicht und dann jetzt traust du vielleicht nicht zum Winzer gehen, weil du gar nicht weißt, naja, da muss ich dort vielleicht was probieren, ich weiß gar nicht, was ich probieren soll, dann schmeckt mir das nicht, wie reagiere ich daran und so, dann gehen wir lieber mal zum Supermarkt und kaufen wir da eine Flasche und dann schaust du ins Regal. Mein Tipp ist meistens, schau lieber weiter oben an, weil oben stehen die, was mehr kostet und wenn es mehr kostet, wird es meistens, sage ich jetzt einmal so wie bei Artikeln, Bioware etc., wenn das teurer ist, muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es mir besser schmeckt, aber meistens ist es die bessere Qualität. Richtig. Also wenn ich unten bei die Tetra Pak oder keine Ahnung wo schaue, also das wird wahrscheinlich eher das nicht so. Und jetzt schaust du halt so durch, dann nimmst du halt entweder ein Etikett, was du vielleicht schon mal wo gesehen hast, oder irgendwas, was lustig, was dich anspricht, oder weil halt da ein Pickerl oben biegt und da ist halt dann lustiger, dann steht vielleicht drauf, falls da auf 87 Punkte und die Leute freuen sich, weil 87 Punkte sind und das ist jetzt aber, wir wissen, das ist jetzt nicht unbedingt der Top-Top-Wein, den sie da jetzt gerade kaufen, aber es ist für sie schon ein bisschen eine Sicherheit. Das hat jemand noch zusätzlich überprüft, da sind sie irgendein Pickel drauf. Ja.
In aber der Anonymität vom Supermarkt macht es wahrscheinlich auch einen Sinn.
Ja.
Aber dadurch, dass wir, wie gesagt, wir kennen eigentlich alle unsere Kunden persönlich, kann man fast sagen, an jeden die Hand geben und so weiter.
Und das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen, weil wir ja immer unterschiedliche Podcast-Teilnehmer haben. Für den einen ist das ganz wichtig, weil der eben kann Grundstock hat, wo die Kunden das kaufen. Und für euch ist es nicht mehr wichtig, weil die Kunden, die bei euch die Weine kaufen, die sagen, das ist mir jetzt wurscht, ob du jetzt mit dem Wein was gewonnen hast oder nicht, weil ich weiß, es schmeckt mir und deswegen komme ich ja wieder zu dir. Genau. Ne? Da macht es ja auch keinen Sinn. Ne?
Oft kommt es mir so vor, es ist einfach, man hat vielleicht, es ist vielleicht ein bisschen ein Spiel mit der Angst, man denkt sich, ah, der Nachbar ist dabei, na, da muss ich auch mitmachen, weil der Nachbar hat jetzt Hausnummer 90 Punkte gekriegt, na, das gibt es ja nicht. Brauche ich auch.
Ja.
Ja. Wie gesagt, trotzdem, jedes Jahr, wenn die Ausschreibungen kommen, und mittlerweile mache ich eigentlich eh nur bei einer Ausschreibung mit, alles andere habe ich eh schon angetraut. Ja. Jetzt war das letzte Jahr.
Das sind die verschiedenen Philosophien und das ist ja auch das, was das Ganze
ist. Und wenn ich dann her von Betrieben, von das, pass auf, mein Wein braucht die 92 Punkte, weil wenn er weniger kriegt, dann kauft der Einkäufer vom
LH so,
zu einem günstigeren Preis ein.
Ja, dann ist es halt.
Dann ist und man weiß
der aber, Trend falsch.
Und der LH macht aber Werbung im Medium.
Ja.
Da beißt sich die Katze in den Schwarf, wie man so schön sagt. Ja. Rust,
ja.
Tourismus,
ja.
Man kann bei euch auch wohnen.
Ja. Ein Ferienapartment, genau.
Nächte oder Nachtvermögen.
Genau, ja, sehr gerne.
Ja. Wie schaut es da aus? Wie ist es, wie viele Zimmer oder gibt es ein Apartment, gibt es mehrere?
Genau, gar nicht viele Zimmer. Das war so, wir haben vor ein paar Jahren die Möglichkeit gehabt, Bereichen im Haus her, zum Weingut herzurichten. Für Ferienapartment haben das dann auch gleich gemacht. Es wird gut angenommen. Wir haben immer wieder, also eigentlich dauernd Leute drin, was ja sehr wichtig ist, vor allem über die Sommersaison. Es ist aber mittlerweile so, ich hätte auch Möglichkeiten, andere Bereiche noch in dem Haus herzurichten. Ich glaube, ich will es aber meinen Eltern nicht antun. Ich habe das sowas von unterschätzt, was allein das eine Apartment für eine Arbeit macht. Und ich muss auch ehrlich sagen, in erster Linie kümmert sich meine Mama drum und der Papa. Ich habe relativ wenig Arbeit damit, aber ich darf den auch jetzt nicht nochmal arbeiten. Aber wenn ich jetzt ein zweites oder drittes Apartment mache, jetzt einmal reicht es so. Also. Ich habe die ganze Putzerei und so komplett unterschätzt. Nicht? Das ist, und du hast dann bei uns in der Gegend, zumindest ist es bei uns so, relativ viele Kurzurlaube, das heißt zwei, drei Nächte, nicht? Anreise, Abreise.
Und du musst es aber gleich wieder herrichten. Ne? Der zieht aus und du musst in zwei Stunden schauen, dass wieder alles palett ist, weil der andere kommt um drei.
Ja. Und da würde ich meinen Eltern sicher nicht mehr
antun.
Die schaffen eh schon so viel, die Mama im Geschäft, der Papa ist auch nicht vom Weingarten oder vom Traktor zum Kriegen. Oder auch genauso im Geschäft seit Zeit. Die machen wir erst nur.
Sorten.
Ja.
Jetzt hast du quasi was mitgebracht, was eher untypisch, so geht es einmal wahrscheinlich, ist mit Rosenmuscateller. Malbec, glaube ich, kann ich mich erinnern.
Malbec
gibt's noch. Wie kam es zu dem?
Der Malbec war auch eine lustige Geschichte. Die Leute haben bei uns immer noch ans Zweigelt gefragt. Mhm. Rotwein, Zweigelt. Und der Papa und die Mama sind aber absolute Zweigelt-Hasser. Wollen die Rebsorten einfach nicht trinken. Aber sind halt dann beim Verkosten draufgekommen, also relativ viele andere Weine probieren, nicht? Der Malbec, der schmeckt einer und der Malbec hat auch gewisse Attribute, was ein Zweigelduft auch hat. Es ist ein recht süffiger Rotwein, der trotzdem sehr extraktreich werden kann. Also alles, was man an Zweigelt auch mag. Mhm. Und dann hat sich der Papa entschieden, 2003 einmal einen kleinen Weingarten auszupflanzen. Das war wirklich nur ein Mikroweingarten, hat, glaube ich, damals gerade einmal für ein Fassel gereicht. Ja, kurz drauf haben wir aber dann die Flächen vergrößert beim Malbec und dann nochmal vergrößert. Jetzt habe ich ein stolzes, glaube ich, halbes Hektar Malbec. Muss ich ehrlich sagen, das reicht mir schon. Der Malbec ist wahrscheinlich die arbeitsintensivste Rotweintrauben, was wir so bei uns haben können.
Weil der so dichtbärig, kleinbärig oder was ist die Eigenschaft?
Die Eigenschaft ist, er ist auf der einen Seite ein Massenträger. Mhm. Kilo konnte man da lesen, Ende nie. Auf der anderen Seite hat er wirklich, er bringt eigentlich regelmäßig 4 Trauben pro Trieb. Mhm. Dann hat er die Trauben selber werden sehr lang und er hat sehr große Beeren. Mhm. Und eine dünne Beeren hat auch noch dazu. Ja,
das heißt, muss ich dann kürzen, die Traube?
Nein, oder wir haben es jahrelang Trauben teilt, mittlerweile sind wir von dem aber auch weggegangen, sondern wir tun halt radikal oberschneiden auf eine Traube pro Trieb. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube im 2014er und 2013er haben wir die 13er Ernten haben wir komplett auf die Erde geschnitten. Mhm. Die 14er Ernten haben wir Gott sei Dank noch gerettet und haben einen super Rosé draus gemacht. Ja. Aber mittlerweile haben wir beim Malbec einfach angefangen, die mit der Bearbeitung. Wir schneiden die Trauben over in der Blier. Mhm. Das ist eigentlich zu einer Zeit, wo du noch gar nicht an so Arbeit denkst. Ja. Aber wir gehen in die Blier rein, schneiden alle Trauben over bis auf eine. Da sieht man es noch schön, da ist noch nicht so viel Laub drauf, da muss man es noch nicht so suchen. Und seitdem wir das machen, sind wir mit Malbec immer sehr zufrieden.
Okay. Ja. Ist ja keine Qualitätsrebsorten?
Nein, ist keine. Was habt ihr da draufstehen? Also ja. in der niedrigsten Qualitätsstufe. Das heißt, wir dürfen die Sorten nicht draufschreiben.
Ah, eben, was steht dann drauf oder was steht da oben dann auf
der X-Pack.
Ah, X-Pack.
Mhm. Wir haben da so eine Formel damals entwickelt, Kraft ist gleich X, also der Jahrgang, X-Pack mal Pack durch die Alkoholzahl. Mhm. Ja. Beim X-Pack ist Blim. Ja. Aber wie gesagt, mit der Sorte, mittlerweile seit wir die so richtig im Griff haben, mehr als zufriedener. Und dann haben wir noch zum Beispiel, was wir vor ein paar Jahren angefangen haben im 19er, den habe ich dann nie ausgesetzt, das war Tanat, die Rebsorten, das ist auch so eine Sorte, wo man dachte, erst in Wirklichkeit, den hat fast noch keiner in Österreich, den gibt es schon.
Den nimmst, eigentlich ist er QW-Partner für die Farbe, oder?
Ich nehme einen reinsortig.
Ja, aber ich meine jetzt...
Ja. Darf Sinn machen, ja, er wird sehr dunkel, also darf auf jeden Fall Sinn machen.
Hat viel Polyphenole, das heißt eigentlich gesund, ne?
Er soll sehr gesund sein, sagt man, genau.
Ja. Haben wir gehört.
Ja, der gesund, angeblich die gesündeste Rebsorten, die es so gibt. Ja. Ja. Und den haben wir 2019 ausgesetzt, den Tanat, aber wirklich nur einen kleinen Weingärtner, wo ich jetzt im Schnitt um die jetzt mal 700 Liter irgendwo bis 1000 Liter Ernte im Jahr. Und das reicht mir. Das ist eine Menge, wo ich weiß, okay, die kann ich verkaufen. Das ist genügend. Also, da will ich jetzt auch nicht unbedingt mehr. Aber das ist immer schön, mit so Sorten aus, wie soll man sagen, verschiedene Sorten auszuprobieren, weil der Hinblick war ja, bei uns wird es alle weit trockener, es regnet immer weniger. Nimmst du Sorten, die aus einer Gegend kommt, wo es eh schon recht heiß ist. Danach nicht, wächst du irgendwo nördlich Pyrenäen, im Landesinneren von Frankreich, dort wird er, glaube ich, hauptsächlich anbaut. Die haben generell nicht viel Niederschlag, also ich denke mir, der kann mit einer heißen Witterung umgehen.
Zukunftswein quasi.
Warten wir.
Kann man fast so sagen, ja.
Ja.
Gehen wir zurück. Ja. 2010 im Betrieb eingestiegen, 2015 übernommen, aber jetzt dann noch in Erinnerung. Wie war der Werdegang? Wie hast du das Handwerk gelernt? Bist du da?
By doing. Ich habe eine Tourismusschule gemacht in Neusiedl.
Das Panoneum wahrscheinlich.
Genau, ja. Damals hat es noch nicht so geheißen, ja. Und dann, wie ich die Matura halt gehabt habe, ist es darum gegangen, Jobs zu finden und Bewerbungen geschrieben und haben aber nicht richtig was gefunden. Und in dieser Zeit habe ich halt daheim zum Arbeiten angefangen. Nicht? Und dann ist auch eine gewisse Zeit vergangen und dann habe ich mir so die Frage gestellt, hat eigentlich, jetzt magst du das eh schon eine Zeit lang und jetzt bist du gerade voll drin und kennst dich aus. Und der Plan war ja sowieso, bei mir war immer der Plan, ich mache die Schule fertig, mache einmal was anderes und irgendwann übernimmst du den Betrieb. Dann habe ich gedacht, eigentlich ist das jetzt gar nicht so wichtig. Jetzt bist du mittendrin im Arbeiten, kennst dich schon aus, jetzt war es ein Blödsinn, das anzubrechen, was Neues zu machen, dafür, dass du in 10, 15 Jahren wieder zurückkommst. Bin daheim geblieben. Hat mir von Anfang an dann Freude gemacht und ja, bin daheim geblieben. Muss aber sagen, dass ich mit meinen Eltern sehr gut zusammenarbeiten.
Okay, also das ist wichtig. Ne?
Wir sind uns in Kleinigkeiten natürlich, gibt es immer was, aber im Großen und Ganzen rennen wir in eine Richtung. Und das ist ganz wichtig. Also bei uns ist die Arbeit sowieso, aber später auch dann im 15er, 16er die Betriebsübergabe, das ist alles so harmonisch über die Bühne gegangen und das weiß ich von anderen Kollegen, das ist nicht unbedingt selbstverständlich.
War das klar, quasi, dass die, zu dem Zeitpunkt die Übergabe ist, weil die Eltern in Pension gegangen sind oder wollten? Oder weil du gesagt hast, na, wenn ich jetzt das mache, dann möchte ich das jetzt übernehmen? Und dann hat der Papa gesagt, ja, okay, dann.
Nein, die Eltern sind noch gar nicht so lange. Mittlerweile sind sie in Pension, aber damals waren sie noch nicht in Pension, ja. Und sie haben es übergeben. Ja, das, und ich glaube, wir sind alle, jetzt meine Eltern und ich, wir sind alle keine Ego-Leute. So. Das waren auch schon meine Großeltern nie und ja, haben immer eigentlich einen Schritt zurück, das ganze Büttel im Auge haben und das ist der Betrieb und ja.
Hast du was verändert, wie du dann quasi Chef geworden bist?
Ich,
oder ja, hast du es weitergemacht?
Jein, für mich war es Ich habe immer gefunden, meine Eltern haben eh sehr viel richtig gemacht. Ich wollte jetzt da nicht mit der Brechstange reingehen und da irgendwas um 180 Grad dran. Das war auch nicht mein Ort. Wie gesagt, keine Jägermenschen. Mhm. Im Kleinen auf jeden Fall. Also wir sind dauernd am Investieren, am Stellschraum dran. Im Kleinen wird bei uns immer
was verändert. Und da seid ihr quasi einer Meinung? Also da, oder musst du schon sagen, naja, das machen wir jetzt, weil das gehört jetzt, das ist jetzt modern oder das gehört jetzt so, das ist ein bisschen Überzeugungsarbeit?
Ja, man muss nicht unbedingt einer Meinung sein, dahinter stehen und probieren. Mhm. Und wenn man es dann einmal gemacht hat, dann vielleicht verbessern. Ja. Dann ist es eh schon Sport, dann hat man es eh schon gemacht. Aber ja, gesagt, meine Eltern haben mir das so vorgelebt und hast ich will das auch so weiterleben.
Hast du Geschwister eigentlich?
Ich habe eine Schwester, ja. Die ist aber nicht, die hilft gerne aus im Betrieb, hat aber jetzt mit einem Weinbaubetrieb nichts zum Tun.
Und war immer klar, dass das nicht interessiert quasi?
Nein, am Anfang hat es sogar fast, eine Zeit lang hat es sogar ausgeschaut, wie sie mit, sie ist ein bisschen älter wie ich, wie sie mit der Schule fertig war, dass sie im Betrieb übernimmt. Mhm. Die hat dann auch daheim gearbeitet, dann ist an die FH gegangen nach Eisenstadt, hat das Weinmarketing gemacht und dann ist in den Handel gegangen, hat sie was gefunden. Und das war aber dann genau die Zeit, wie ich dann daheim angefangen habe. Und sie war glücklich mit ihrem Handel, also mit ihrem Arbeitsleben. Mhm. Und ich habe daheim angefangen. Ja.
Mhm. Eigentlich alles ganz gut runtergelaufen.
Ja.
Hätte
ja
anders man muss es also wünschen. Ja.
Ja. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, was wird sich dann verändert haben?
In 10 Jahren? Was wir im Moment gerade daran arbeiten sind, ist ein bisschen so unser Design von den Flaschen und so weiter, also da sind wir gerade mehr oder weniger am Überarbeiten von der kompletten Marke Kraft aus Rust. Das wird sich auf jeden Fall verändert haben. Ansonsten freut mich schon, wenn es so weiter rennt, wie es jetzt rennt. Wirklich, ich bin zufrieden, es gibt nichts zum Watschgern, wir sind alle gesund. Sowieso bleiben.
Rebsorten bleiben so oder kommt was?
Nein, mich würden schon andere Rebsorten interessieren, das ist schon richtig. Vielleicht fallen auch welche weg, aber es gab halt schon ein paar Rebsorten, wenn ich da gerade denke, im roten Bereich, Mourvèdre, Grenache, sowas ist was man taugt hat.
Ist das durch die Weinakademie gekommen oder war das schon vorher da? Dass so
nein, wegen der Weinakademie ist das weniger. Wir sind ja viel unterwegs auf Weinmessen und so weiter und da oft stehst du drumherum und neben dir steht ein Händler, der halt Weine aus Uruguay anbietet, so sind wir mehr oder weniger auf den Tanat gekommen. Ich war ein Weinhändler aus Uruguay, weil dort ist das anscheinend die nationale Rebsorte. Und ja, da kostet man sich halt durch und man kann sich dann schon vorstellen, heißt eigentlich, könnte das bei uns, oder warum sollte das nichts werden? Oder sagen wir so, irgendwas wird es bestimmt. Ob es richtig gut wird oder halt nicht, das ist halt dann die Frage. Aber irgendwas kommt schon raus.
Muss man das dann eigentlich, das weiß ich nämlich nicht, muss man das dann von dort holen oder gibt es das bei unseren Rebschulen?
Nein, mittlerweile, ja. Mittlerweile gibt es bei unseren Rebsorten.
Ah, schon.
Ja.
Also auch wenn es keine,
keine Rebsorten von. Wenn nicht, ruft man an bei der Rebschule und sagt, pass auf, mich darf das interessieren. Dann sagt er da vielleicht, okay, das geht sich für nächstes Jahr nicht aus, aber übernächstes Jahr habe ich deine Reben beieinander. Mhm. Das und funktioniert.
Pflanzt du das dann komplett neu aus oder tust du das aufpropfen?
Komplett neu auspflanzen, ja. Komplett neu auspflanzen.
Weil da sind die Philosophien ja auch unterschiedlich. Ne? Also der eine sagt, nein, ich will das da...
Aufpfropfen macht schon Sinn in einem gewissen Maß, aber wie gesagt, es verschwinden ja immer wieder Rebsorten bei uns. Also bei uns, das sage ich auch schon lange, bei uns ist jedes Jahr die letzte Ernte für den Welschriesling. Heuer ist wirklich so weit, also nach der heurigen Ernte fliegt bei uns der Welschriesling raus.
Warum? Weil er nicht dort richtig steht oder was du
nein,
nicht?
Nein, richtig steht er da schon, aber es ist die Nachfrage nach dem Welschriesling einfach nicht mehr da. Mhm. Das ist, wir haben in Rust. Wir haben einen Furment. Mhm. Und ich sage immer so, der Furment und der Welschriesling sind sich ja relativ ähnlich. Aber mit dem Furment kannst du doch ein bisschen mehr machen. Und, was halt auch sehr wichtig ist, du kannst mehr dafür verlangen. Welschriesling ist mehr oder weniger die Nachfrage weg. Irgendwie interessiert er keinen Menschen mehr. Und mit dem Preis hast du ja auch nicht wirklich was verlangen können. Nicht irgendwo, wenn man sich so umschaut, die Welschriesling, was kosten die? Zwischen 7 und 8 Euro herum, die Bouteille.
Klassisch,
das ist so der klassische Welschriesling.
Muss dann Süßwein draus machen.
Da hätte ich noch weniger Nachfrage danach.
Macht ihr?
Süßwein spielt bei uns eine Rolle, aber eine sehr kleine Rolle. Okay. Der Rustausbruch ist natürlich wichtig, weil wir halt in Rust sind. Mhm. Aber grundsätzlich merkt man auch da, die Nachfrage ist mehr oder weniger weggebrochen. Mhm. Deswegen
Aus was wird der Teiroster-Ausbruch gemacht?
Das ist eigentlich immer eine Cuvée. Der Grauburgunder spielt eine große Rolle, der Fuhrmann spielt eine Rolle, der Semmling spielt eine Rolle, der Welschriesling. Mhm. Das sieht man dann aber erst während der Ernte so richtig. Ist heuer ein Jahr für einen Ausbruch oder ist es nicht? Und dann lässt man halt da und tut ein bisschen was hängen. Und manchmal siehst du eh schon die Ansätze von einer Botrytis. Oder manchmal was das gar nicht.
Mhm. Wie wird denn das eigentlich kontrolliert? Das weiß ich nämlich nicht. Also ihr habt ja quasi, das ist ja mit dem R, ne? Rosterausbruch ist ja quasi eine geschützte Marke. Kommt da jemand, der das dann kontrolliert? Nein. Okay, das ist auch normal die Prüfnummer halt.
Also der Rosterausbruch ist einfach der Ausbruch oder mehr oder weniger Trockenbeeren auslesen, die in Rust hergestellt, produziert wird. Okay. Und die reichst du dann ein. Mhm. Ja.
So ist das ein Rustausbruch.
Ja.
Mir war das gar nicht so bewusst. Ich glaube, das hat sich ein bisschen aufgehört, aber dass das doch auch so ein Thema ist, noch mit dem Süßwein. Aber ich bin da nicht das Ziel 1. Konsument für
aber das. Aber ist es in einem anderen Ort, ist es ein DBA,
also ein Trockenbeerauslese,
und den Rust heißt es halt Rusterausbruch.
Rust ist der Geschichte geschuldet, dass Rusterausbruch.
Und wenn ich jetzt ein Ruster bin und aber einen Weingarten in, so wie du jetzt gesagt hast, in Möbisch drüben hast und du das jetzt von dort dann machen, dann darf nicht Rusterausbruch draufstehen, dann ist es eine Trockenbeerauslese.
Genau, die Trauben müssen aus Rust, also vom Ruster
Hotter sein.
Genau, da müssen die Trauben her sein. Ja.
Eine bleibende Programmpunkt, kann man sagen, Rubrik ist zum Schluss das kleine Verhör von der Korne und dem darf ich dich jetzt stellen.
Ja. Bin schon gespannt.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Ist alles. Hm? Ist wirklich, zumindest probieren tue ich alles. Das Einzige, was ich nie probieren darf, war Spinnen.
Das muss man gleich
nicht haben. Ja. Also so ein Vogelspinne oder sowas. Nicht? Ja,
gibt es das auch schon als Essen? Das weiß ich gar nicht.
Das wird in Thailand gegessen.
Wirklich?
Ja. Streetfood.
Oh.
Ja, und das darf ich nicht probieren.
Nein. Das muss man nicht haben, glaube ich. Aber ja, in Thailand wird viel gegessen.
Aber ansonsten bin ich...
Oder in Asien im Allgemeinen.
Irgendwas mit den Augen ist das, wenn ich irgendwas nicht zum Himmel schauen oder so. Das darf man essen. Alles, was mit den Augen nicht bis zum Himmel schauen kann oder so. Und die Spinne schaut ja nicht auf.
Aber die hat 8 Augen.
Ja,
ich weiß nicht, wo die
ist.
Die sieht rundum Blick.
Mein Gott, ne, ich stimme
es gerade vor.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
2. Mhm. Ich kann mich tatsächlich, zumindest bitte es mir ein, an mein erstes Glas Wein erinnern. Das war mit 6 Jahren und ich war mit dem Papa auf La Gomera. Keine Ahnung, nicht? Ja. Und wir sind da mal dumm spaziert. Eh nicht weit weg vom Hafen und irgendwo in einer, war es eine Garage, war es eine Einfahrt, so habe ich es zumindest in Erinnerung, ist ein Mann gesessen und hat gerade Wein filtriert. Also hat so einen Filter aufgebaut gehabt, nicht? Der Papa hat das gesehen und natürlich gleich hin, schauen wir nach, was der da macht und mehr oder weniger mit Handzeichen hat er ihm halt gedeutet, ja, ich kenne mich auch mit sowas aus, ich bin selber Weinbauer und dann der Herr hat dann gesagt, kommt sehr gleich, hat uns auch so ein Glasl in die Hand gestellt, also mehr oder weniger am Becher, hat das eingeschenkt und hat es dem Papa gegeben und ich habe kosten dürfen. Und es war irgendein Big Sierser Wein, aber den Geschmack habe ich so lange in Erinnerung gehabt, also bis jetzt eigentlich. Das war mein erstes Glasl Wein. Und das andere war, das ist noch gar nicht so lang her, das war ein Burgunder, den habe ich für... Ich habe gewusst, okay, gut, das ist ein Burgunder, das Etikett kennt man, der könnte jetzt teuer sein. Und wir waren bei einem Weihhändler, der das mehr oder weniger auflassen hat. Und ich habe so hingesagt auf die Flaschen, erst, geh her, dass ich da jetzt nicht ohne einen Kauf rausgehe. Was willst du für die Flaschen? Er hat mir einen relativ günstigen Preis genannt. Muss ich auch sagen, es war ein 92er Burgunder. Ich bin halt immer noch der Meinung, er hat man wahrscheinlich zu dem Preis gegeben, was er damals eingekauft hat, wo es damals trotzdem schon viel Geld war. Den haben wir dann heimgenommen und meine Frau und ich sind heimgefahren. Und beim Heimfahren habe ich gesagt, okay, Esther, schau nach, was kostet die Bordeaux jetzt? Und jetzt hat man ins Handy eingetippt und war ein deutlicher vierstelliger Betrag. Okay, ja. Dann sind wir am nächsten Tag war, glaube ich, Ostern. Und sind wir bei meinen Eltern eingeladen gewesen zum Essen. Ja, machen wir auf die Bordeaux. Und das war ein 92er Pinot Noir. Und das war wirklich ein sehr guter Wein, muss ich sagen. Ich hätte mir es nicht gedacht. Ich habe mir immer gedacht, was das für ein Gris um die alten Weine, um die Teil am Burgunder gemacht wird. In dem Augenblick habe ich es gewusst. Ich meine, den anderen Preis hätte ich auch nicht gezahlt, aber ich habe gewusst, okay, gut, also ein alter Wein kann noch gut schmecken. Mhm.
Mhm. Super, cooles Erlebnis.
Ja. Na, vor allem finde ich den Mut, den man hat, wenn man sagt, man weiß jetzt, wie viel der Wein kostet, dass man auch aufmacht und nicht sagt, okay, jetzt lagern wir ihn noch weiter, weil man darf nicht warten.
Was kriegt der weiter, der ist 30 Jahre alt, ja. Was soll er noch kriegen, was er nicht jetzt eh schon hat oder nicht eh schon verloren hat. Ja. Also von dem her.
Na, oder halt die Prämisse, dass du dann sagst, du weißt jetzt, was der kostet, den mache ich bei der nächsten Versteigerung. Schaue, wie viel das er bringt oder sowas, aber das ist
nein, das glaube ich nicht, gut, aber dass man gleich am nächsten Tag sagt, okay, zu Ostern passt, das macht man.
Nee, du weißt ja nicht, was morgen ist.
Genau. Meine Eltern waren dabei, es war ein Freund des Hauses auch noch dabei, der ist auch halt, den ist auch die Lade runtergefallen, wie wir haben das gesagt
haben. Und alle haben wir Freude gehabt.
Ja.
So soll es sein.
Genau, ich finde da, Wein ist zum Teilen da.
Genau. Ja. Gibt es ein schlimmstes Weinerlebnis?
Ich weiß nicht, ob es ein Wein ist, es war ein alkoholfreier Wein, den habe ich heuer im Frühjahr auf einer Weinmesse probiert und ich habe mir gedacht, nein, brauche ich nicht wieder.
Das lassen wir.
Hat mir nicht unbedingt geschmeckt.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Eine wird schnell fad. Mhm. Ich kann es nicht sagen, nein, eine wird nicht schnell fad. Nimm mal Land. Wenn ich nur mehr Weine aus einem Land trinken
aus Österreich.
Darf. Nein, bei dir. Bei dir Österreich?
Ja.
Echt? Mhm. Du darfst Österreich nehmen. Mhm. Du?
Ich würde auch eher Österreich nehmen, weil es gibt noch sehr viel, was ich noch nicht wirklich probiert habe. Mhm. Ich glaube, das ist sehr spannend, was unser Land zu bieten hat. Und bei den anderen muss ich ehrlich sagen, da bin ich noch zu unerfahren, dass ich mich da zu sehr auskennen darf. Aber wahrscheinlich ist. Ja, ich habe schon aus Spanien welche probiert, ich habe aus Australien welche probiert, Südafrika, aber noch nicht so durch, dass ich sage, jetzt nur das Land.
Mhm. Ich habe mir interessanterweise über die Frage schon oft Gedanken gemacht und dann zuerst einmal gedacht, nein, was Neuseeland, weil das schmeckt mir ziemlich gut, was die dort unten machen. Aber schlussendlich, glaube ich, da die bei Frankreich bleiben. Mhm. Die haben es erfunden. Die haben es veredelt als Erster so richtig und die haben auch alle Sorten und alle Stile. Mhm. Also, vermutlich. Ich glaube, dort wird es dann nicht fad. Wenn man dann überhaupt sehr in die Tiefe geht.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Ich esse nichts.
Die Russer essen nichts.
Ich kann nichts essen. Das ist noch nie gut gegangen, wenn ich nach einem Kater, also nach dem Aufstehen, gleich was gegessen habe. Ist noch nie gut gegangen.
Die Steirer trinken einen Sprudel und essen Eierspeis mit Kernöl dazu. Das haben eigentlich alle fast einheitlich gesagt.
Das habe ich schon getestet und das... Ein Sprudel, wenn nicht, aber das Eierspeis mit Kernöl, das wirkt, ja.
Okay. Ich warte dann bis zum Mittagessen oder je nachdem, wie hart die Nacht war, bis zum Abendessen. Dann darf es ruhig deftig sein. Ja, aber grundsätzlich deftig, glaube ich, soll es sein. Aber Frühstück, nein, danke.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Am liebsten mit meiner Frau und mit meiner Tochter, wenn es dann einmal alt genug ist. Aber grundsätzlich... trinke gerne einfach einen Wein mit meinen Eltern. Meine Großeltern darf ich auch dazu nehmen. Mhm. Das einfach aus dem Grund, dass sie sehen, was wir aus dem Betrieb gemacht haben. Mhm. Da die Großeltern sind verstorben, aber da die Großeltern dazu holen. Ja.
Sehr schön. Schöner Gedanke, ja.
Mein peinlichster Restaurantmoment war.
Ich kann mich benehmen.
Hat keiner noch so als zielstrebig gesagt.
Glaube ich zumindest.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Markenschokolade.
Markenschokolade? Achso, okay.
Ja. Milka. Ja. Was der Geier, wie es heißen.
Ja.
Das ungesunde Zeug.
Ja, nein, das ist wichtig.
Genosch gern.
Für die Nerven ist das wichtig. Man sieht das nicht, ne? Also wir stellen ja Fotos dazu, man sieht nicht, dass er gern noscht. Also entweder einen guten Verbrenner einbaut oder viel Sport oder so.
Na, viel Arbeit im Weingarten.
Oder das. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken. Du wirst da zweite Flaschen mitnehmen müssen aus dem Shop.
Also, ja, genau. Nein, um ehrlich zu sein, Hechtenstutzer, unserem Furment. Mhm. Das ist einer der wenigen Weine, wo wir uns immer eine größere Menge aufs Lager legen. Vom generell. Wir haben zwar verschiedene Furment, aber vom Hechtenstutzer Furment auch, obwohl das da unter Anführungszeichen einfache Furment ist, der reift so schön. Das schmeckt in 10 Jahren, das schmeckt in 15 Jahren.
Legt sich das auch zurück, zum, dass die Kunden, die sagen, sie hätten gern was Höheres, dass die eventuell was kaufen können
wir oder haben, nur für euch? Wir haben angefangen damit, es ist mehr oder weniger zum selber trinken, beziehungsweise für Verkostungen.
Okay.
Das für die Kunden haben wir eher nicht die Menge und es ist ja gar nicht so die Nachfrage danach. Zumindest bei uns nicht.
Ja. Meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein.
Ein halbvolles.
Weil?
Naja, das Glas ist lieber halber zu viel wie halber zu leer. Und ich hoffe, es ist der eigene Wein.
Sehr gut, so soll es sein. Christoph, wir dürfen uns bedanken für das Gespräch.
Danke.
Danke ebenfalls.
Den Wein der Episode werden wir in den Shownotes verlinken, weil wenn sich jemand nicht nach Rust klopft, dann kann er es online bestellen. Ansonsten Einladung natürlich ins Geschäft.
Genau, jederzeit
vorbeischauen.
Habt ihr Sonntag offen?
Jeden Tag. Jeden 365 fast. Weihnachten und der Tag drauf ist zu. Aber ansonsten haben wir immer offen, sonst kann man auch immer ohne, mehr oder weniger immer ohne Voranmeldung vorbeikommen. Wir freuen uns über jeden Gast, der bei der Diana kommt.
Dann kann ich nochmal fürs Zuhören danken und auf ein Wiedersehen in Rust beim Weingut Kraft. Prost,
Mahlzeit. Unbedingt.
Prost.
Prost.
Cheers.
Das war's für heute mit Prost, Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.